Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Wir wollen jetzt Kapitel 18 und mit Gottes Hilfe Kapitel 19 vom 1. Samuel zusammen lesen. Sie finden jetzt, wo David das Kind Gottes sich erwiesen hat als der Gesandte des Herrn und deshalb fähig, das höchste Amt in Israel zu tragen, nämlich das Königsamt, dass er jetzt auf das Königsamt, wie wir im Englischen sagen, dressiert werden muss. Er muss jetzt ausgebildet werden, um dieses Amt nicht nur als Kind Gottes zu begleiten, sondern auch als würdigen König zu begleiten. Nun, die Kindschaft Gottes ist vielleicht das Größte, was es in diesem Leben gibt. Denn es ist eine Widerspiegelung dessen, dass wir in Gottes Ebenbildlichkeit sind. Denn meine Kinder sind in meiner Ebenbildlichkeit, nicht wahr? Die sind die gleiche Spezies, die gleiche Art. Nun, wenn wir durch die Wiedergeburt Gottes Spezies, Gottes Art geworden sind, bedeutet das gar nicht, dass wir das Training haben, um Gottes Ämter zu tragen. Ich meine, dass ich Mensch bin, freue ich mich, dass ich Mensch bin, in Gottes Ebenbildlichkeit, macht mich an sich nicht fähig zu experimentieren im Labor. Wenn Sie keine Experimente durchgeführt haben und wenn Sie kein Studium hinter sich haben, obwohl Sie ein netter Freund von mir sind, würden Sie nicht taugen, um Gene zu manipulieren. Sie müssen was dazu lernen. Na, um Menschen über Menschen zu herrschen, braucht ein ganz besonderes Training. Und das Training, das David bekommt, als Kind Gottes, dass er fähig wird, König zu werden, das ist eine ganz große Sache. Und es ist immer in der Bibel begleitet mit Leiden. Und jetzt kommen die Leiden Davids, die zeigen, dass David Kind Gottes ist, der vorbereitet wird auf ein hohes Amt. Was sagt es von dem Herrn Jesus Christus in Bezug auf die gleiche Frage? Obwohl er den Sohn Gottes war, musste er den Gehorsam lernen durch Leiden. Tut mir sehr leid. Wenn das nicht der Fall ist, dann natürlich können wir schon nette Kinder Gottes sein. Aber um ein Kind Gottes zu sein, das fähig ist, das Herz Gottes zu erkennen und seinen Willen zu erfüllen, das ist eine zusätzliche Sache, die nötig ist in der Reich Gottes Arbeit. Es sind sehr viele Evangelisten und ich freue mich, dass Menschen dadurch zum Glauben kommen. Was es aber braucht, noch dazu sind beglaubigte Diener Gottes, die es verstehen, aus dem Rohmaterial der neugeborenen Kinder Gottes, Männer Gottes und Frauen Gottes zu machen, die fähig sind, die Strategie Gottes in dieser Welt durchzuführen. Und weil die Gemeinde Gottes das zu einem sehr großen Teil in der ganzen Welt unterlassen hat, und das ganze Gewicht auf die Predigt des Evangeliums getan hat. Es ist richtig, dass man das Evangelium predigt. Denken Sie nur nicht, ich tue es regelmäßig selber. Aber man darf das andere nicht lassen. Dies tun und das andere nicht lassen. Aber wir haben das eine getan, zu einem geringen Maße, das Evangelisieren. Aber die Ausbildung um Staatsmänner Gottes zu machen, ist leider unterblieben, ist leider links liegen gelassen worden. Ich bin durch viele Bibelschulen gegangen, ich gehe auch regelmäßig, immer noch, in theologische Fakultäten, und dieses Thema ist unbekannt. Genauso wie in der Wissenschaft die Dimensionenlehre unbekannt ist. Und das Gleiche. Und es ist Zeit, dass wir aufwachen. Also lasst uns jetzt anfangen mit dem Eigentlichen, denn Sie wollen nicht meine Worte hören, ist gut so. Sie wollen das Wort Gottes hören, und das ist noch besser. Nun, wir kommen jetzt zu der Zeit, wo David seinen großen Sieg gehabt hat, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, war Goliath, die Schlachtreihen, der Herrscher Gottes verhöhnt hatte, obwohl die Schlachtreihen Gottes sehr, sehr, sehr minderwertig waren, sie waren in Unordnung und da war Sünde da und all das, doch konnte er das nicht vertragen. Jetzt hat er den Sieg bekommen und jetzt kommt das Gespräch nach diesem großen Sieg. Hören Sie zu. Und als sein Gespräch mit Saul zu Ende war, schloss Jonathan den David in sein Herz. Und er gewann ihn lieb, wie sein eigenes Leben. Saul aber nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht mehr in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss einen Bund mit David, weil er ihn lieb hatte, wie sein eigenes Leben. Wissen Sie, das ist etwas, was in der heutigen Welt sehr am Abnehmen ist. Die echte Freundschaft zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Bekanntschaften, wie ich gesagt habe, davon der Sorte gibt's genug. Aber zwei Männer, die ihr Leben lang treu miteinander gehen. Das war der Fall bis zum Tod von Jonathan. Er bekam David wegen seines Mutes. Er war tapfer wegen seines Geschickes, wegen seiner Bescheidenheit. Er bekam ihn lieb. Und ich finde das so schön, wenn Freundschaft begonnen werden, in jungen christlichen Leben. Wir haben es gesehen mit unseren Kindern. Entschuldigen Sie, dass ich dies sage, aber es ist zur Sache. Sie sind alle wegen unserer Lage in der Schweiz in englische Internate gegangen, weil sie in der Schweiz nicht studieren, Medizin nicht studieren dürfen, weil sie Ausländer sind. Und da habe ich sie in Internate geschickt. Mit 13 Jahren. Nun, das ist schwer für eine Mutter. Das kleine Töchterlein. Töchterlein von 13 Jahren auf den Zug zu tun. Und Mutterseelen allein geht sie nach London. Mutterseelen allein durch London, in eine Schule, die sie nie gesehen hat. Also es hat Tränen gekostet. Aber sie war tapfer und die Buben sind auch mit 13 Jahren weggekommen in diese Internate. Das Erste, was sie getan haben, ist, sie haben alle Doppelzimmer gehabt. Jeder hat einen Buben, sie haben rumgeguckt und dann durften sie Wünsche äußern, wer Roommate sein sollte, wer das Zimmer teilen sollte mit einem. Dann haben sie alle bewusst Kandidaten ausgesucht für dieses. Und was haben sie getan? Sie haben Buben ausgesucht, die keine Familie hatten. Denn die Internate dort sind voll von Kindern, deren Eltern getrennt sind, geschieden sind, unerwünscht sind. Alles ein armes, armes Volk. Und um die Kinder loszuwerden, schicken sie ins Internat. Solche Kinder, unsere Kinder sind groß geworden mit dem Alten Testament, sie hatten ein Auge für die Armen und Betrübten, genau wie David es hatte. Sie finden es, dass alles, was verschuldet war, arm war und betrübt war, in den nächsten Kapitel, aber ich sage es hier, weil es passt, die hat David um sich gesammelt. Nun, diese Leute, die haben sich fast alle, ohne Ausnahme, im gleichen Zimmer bekehrt. Das fing mit 13 Jahren an. Jetzt haben wir das Haus kurz nach Weihnachten so voll, dass wir zwei Häuser dazu mieten müssen. Und all diese Kinder, die die Familie, die Kinder Gottes entdeckt haben und kommen und freuen sich. Und wie ich diese Freundschaften zwischen den Buben beobachte, auch bei den Mädchen. Wir haben auch genauso viele Mädchen aus Mädcheninternaten. Wie sie ihre Freundschaften, Bub zu Bub, Mädchen zu Mädchen, jahrelang, 10 Jahre sind es jetzt, mehr, bewahrt haben, da denken sie an Jonathan und David. Und denken sie, wann die Freundschaft zwischen Jonathan und David begann. David hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und sein Geschick gezeigt und den Hauptanführer des Hauptfeindes überwunden mit der Schleuder, mit einem Stein. Und er hat für Israel einen großen Sieg gewonnen. Das ganze Land hat gesiegt, weil der Sieg in David anfing. Und das Ergebnis war diese Freundschaft. Wenn Sie einsam sind, bedenken Sie, was Sie vielleicht brauchen, ist einen neuen Gehorsamsieg mit dem Herrn. Und der Herr hat Methoden, andere Leute anzuziehen, wenn sie Sieg haben, wie ein Magnet Eisen anzieht. Da hängen sie um einen rum, wie Fäden, ich war von Eisenspänen. Wunderbar zu sehen. Ich gehe hin und ich diene solchen jungen Leuten sehr gern. Das tun wir dieses Jahr mit Pro Universitate in Adelboden, oben in den Bergen, in der Schweiz. Gott hat uns 2 Häuser gegeben, direkt nebeneinander, die haben wir gemietet für das. Und da ist es ein Fall von Jonathan und David. Entstammt diese Freundschaft dem Sieg. Und das war der persönliche Sieg Davids. Und der Sieg kam von Gehorsam. Denn man darf nicht die Herrscharen Jehovas verhöhnen. Und in Gehorsam stand er auf und sagte, und ich sorge dafür, dass das nicht geschieht. Sein persönlicher Mut, sein Sieg brachte diese schöne, sprichwörtliche Gemeinschaft und Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und er dauerte bis zum Tod Jonathans. Also das ist das Erste, was ich Ihnen sagen möchte. Gott hat besondere Methoden, Sieg zu belohnen. Und die schönste Belohnung ist die Belohnung von Menschen, die sich im Herrn lieb haben. Darf ich es Ihnen sagen auf Englisch? Ich probiere es Deutsch zu sagen dann. Es hat ein englisches Kirchenlied, das anfängt, The fellowship of kindred minds is like to that above. Ich versuche, ich kann diese künstliche Hoheit in Übersetzung nicht erreichen, aber ich tue mein Bestes. The fellowship, die Gemeinschaft of kindred minds, von Geistern, die sich verbunden wissen, ist wie die Gemeinschaft des Himmelreiches selber. Und ein Vorgeschmack von denen, von dieser Gemeinschaft, möchte ich Ihnen geben heute Abend. Das ist die schönste Belohnung auf Sieg, die es gibt. Okay? Lesen wir weiter, denn wir haben noch viel mehr zu machen. Jonathan zog den Mantel aus, den er anhatte, und er gab ihn David. Ach, der konnte nicht dankbar genug sein für diese Freundschaft und gab ihm seinen Mantel. David hatte vielleicht, er war ein armer Mann, und seine Sippe war arm in Israel, und vielleicht war sein Mantel ein bisschen schäbig. David, hier habe ich einen schönen neuen königlichen Mantel. Nimm ihn, passt dir genau. Wunderbar. Ist mir in Chicago einmal passiert, genau das. Ich ging zu einer Versammlung der offenen Brüder da, und die waren sehr lieb zu mir, und ich habe das Wort Gottes ausgelegt, und ich war ein armer Assistenzprofessor. den Tagen. Die haben mehr Weisheit gehabt als Geld, nicht wahr? Und ich ging einfach, wie ich war, und ich gucke auf diese Dinge nicht. Meine liebe Frau tut das. Und oft habe ich nicht sehr gehört, nicht wahr? Und ich stand da auf und ich habe mit größter Freude das Wort Gottes ausgelegt. War schön. Und es stand ein alter, futschelter, lieber Mann mit leuchtenden Augen, saß er vor mir und hat das aufgenommen. Und wissen Sie, was er zu mir tat? Das war, ich habe mich furchtbar geschämt. Er sagte, Professor, kommen Sie mit mir nach Hause. Nach der Woche. Da habe ich dann das getan, setzte mich in sein Auto. Wissen Sie, was der gute Mann gemacht hat? Ich denke an Jonathan und David. Da hat er Anzüge geholt, ungefähr meine Größe, die es gab, und aufgehängt in seinem Badzimmer. Und so, nehmen Sie, was Sie wollen. Nur ich war so. Ich habe nichts gesagt, aber ich habe mich so beschämt als Europäer, nicht wahr? Aber so amerikanische Liebe, nicht wahr? Und sie sind nicht kompliziert, die Amerikaner, gar nicht kompliziert. Und es ging dann weiter, als er sah, dass ich es also mit europäischer Höflichkeit angenommen habe. Und ich sehr, 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 sehr bedankt. Er sagt, auch Ihre Schuhe sind nicht besonders. Entschuldigen Sie, aber Sie müssen es so auffassen wie hier. Jonathan nahm seine Mantel und gab ihm David. Also ich finde, solange es das Resultat ist von Herzen, ich habe einen guten Anzug, ich habe noch einen besseren zu Hause, aber ich hatte nicht Zeit anzuziehen heute Abend. Nun, also nicht, dass das ein Wink ist oder so etwas, das wäre doch furchtbar, nicht wahr? Aber ich wollte Ihnen zeigen, wie erlösend die Liebe Gottes ist unter Gottes Kindern. Es ist auch so schön. Dann gab ihm David auch seine Rüstung und sogar sein Schwert, also das ist noch schlimmer als einfach die paar Schuhe noch dazu, seinen Bogen und seinen Gürtel, also Gürtel noch dazu, ihr lieben Leute. Und das geschah in so einer herzlichen Ergebenheit und Freude aneinander, dass es niemand störte. Ich finde, das ist das Größte dabei. Nicht wahr, die Gegenstände sind schön. Aber dass das nicht gestört, dass man nicht gestört wird durch sowas, ich finde das absolut großartig. Finden Sie es nicht? Die ganze Gemeinde im Alten Testament sagt Amen, nicht wahr? Aber ich weiß es nicht, ob das so bei Ihnen ist in Huchting. Ich hoffe. Und seinen Bogen und seinen Gürtel. Und wenn David auszog, so hatte er Glück in allem, wozu Saul ihn sandte, so dass ihn Saul über die Kriegsleute setzte. Und er war nur ein Bub. Und er war beliebt beim ganzen Volk und auch bei den Dienern Sauls. Warum? Persönlich hatte er Sieg. Er setzte sein Leben aufs Spiel für seinen geliebten Herrn, und das befreite ihn von all den Sorgen. Ich finde das wunderbar. Und deshalb natürlich hatten sie ihn lieb. Man hat immer Leute lieb, die befreit sind. Es sind nur die Verwurzelten, nicht wahr, die Verkrampften und all das, die ständig in Krampf sind. Die machen Spannung. Aber hier war es, diese schöne, schöne, gütige Ausgelassenheit, wenn ich das Wort benutzen darf. Und als sie nun heimkamen, bei Davids Rückkehr vom Sieg über den Philister, zogen aus allen Städten Israels die Frauen unter Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Handpauken, Jubeln und Zimbeln. Und diese tanzenden Frauen sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Ihr lieben Leute, wo waren ihre Männer, dass sie diesen Frauen nicht ein bisschen Weisheit eingejagt haben? Ich meine, es muss hoffentlich nicht hier sein, nicht wahr? Das ist mir ganz klar. Aber ich meine, das zu singen vor dem König. Sie hatten mehr Charisma als Vernunft. Sie ließen ihre Gefühle so überschwänglich werden, dass sie gar nicht geguckt haben, was das für eine Wirkung haben will, wird auf diesen Saul. Und sie wussten, dass der Geist von ihm gewichen war. Und er hatte keine Nachsicht. Und das Resultat war sofort da. Wissen Sie, man kann mancherlei tun in der, was soll ich sagen, Übermut des Glaubens und der Freude, das sehr unvernünftig ist, sehr unvernünftig ist. Die Männer hätten da zur Seite sehen müssen und sagen, liebe Frauen, was da wollt ihr vorsingen? Denn sie hätten es, Männer, sie kannten die Männer, sie waren selber Männer, sie hätten die Reaktion von Saul sofort voraussehen können. Aber sie waren so übersprudelnd, kennen Sie diese charismatische Art? Ich sage das nicht böse oder negativ, gar nicht, in keiner Weise. Denn die Charisma Gottes sind Charisma Gottes. Aber sie waren unvernünftig. Und das sind die Charisma Gottes nicht. Das ist das Problem. Die Reaktion war sofort da. Da ergrimmte Saul sehr. Und es missfiel ihm dieses Wort. Und er sprach, sie haben David die Zehntausende gegeben und mir die Tausende. Am Ende fällt ihm noch auch das Königtum zu. Da kommen wir zurück zu dem Thema von gestern, vorgestern. Der Mann Saul war ausgerüstet am Anfang für das Amt. Und er verlor sein Training, seine Ausrüstung für das Amt, durch bewussten Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Er weigerte sich, den Willen Gottes zu tun. Und deshalb nahm ihn Gott die Fähigkeit, über Menschen zu herrschen. Das Resultat, dass er nicht mehr herrschen konnte über sich selbst. Er ergründete sie. Und solche Männer, die erwählt worden sind, Frauen auch, zu hohen Ämtern und dann durch persönlichen Gehorsam die Fähigkeit verlieren, diese hohen Ämter zu bekleiden, wissen Sie, was sie tun? Sie grapschen nach Ämtern und Macht wie Eisen nach Eisenspänen. Die sind die Leute, die ihre Ämtlein haben müssen. Und sie sind gerade die, die nicht fähig sind, es zu tun. So ist das. Die Frauen waren unweise. Und Saul war ein Mann, der grapschte nach seinem Amt, weil er nicht fähig war, sein Amt zu verwalten. Was sagt der Philipperbrief über gerade das? Jesus hielt es nicht für einen Raub, seine Gottheit, und das ist ein Amt, festzuhalten, sondern entäußerte sich, ja, bis zum Tod am Kreuz. Der geistlich gesonnene Mann wird sagen, nee, ich grapsche nicht nach diesen Dingen. Wenn Gott mich einsetzt, bleibe ich. Und wenn er es nicht tut, dann gehe ich. Jesus zeigte diese Gesinnung. David auch. Und David war ein Mann nach Gottes Herzen. Wir werden das mehr und mehr sehen, wie wir diese restlichen Kapitel miteinander durchlesen. Er wird noch das Königtum bekommen. Vers 9. Und Saul beneidete David von jenem Tag an und forthin. Also dann kam der Neid. Auch ein Zeichen, dass ein Mann nicht bevollmächtigt ist, wenn der Neid ihn ergreift. Ich kenne keine Untugend, die so groß ist unter Menschen, so stark ist unter Menschen wie der Neid. Macht uns unfähig zu jedem sachlichen Urteil. Er beneidete ihn. Und da verlor er jegliche Vernunft dabei. Man soll sagen können, also bitte schön, wenn er fähig ist, das zu tun, besser als ich, lass ihn's haben. Jesus getan hatte Gottheit gegenüber, er griff nicht danach wie nach einem Raub, sondern ließ es fahren, um den Willen seines Vaters zu tun. Ja, und jetzt passen Sie auf, hier kommt eine sehr wichtige Passage. Saul beneidete David von jenem Tag an und forthin, und am folgenden Tag kam ein böser Geist über Saul, so dass er sie außer sich geriet ihm aus. Wenn der Neid im Herzen eines Menschen herrscht, dann kommt der böse Geist über ihn sehr schnell. Also die Krankheit Sauls war psychosomatisch, kein Zweifel. Hier übte er Neid wieder und er liebte David, seinen Erretter, nicht. Und das Ergebnis war, dass ein böser Geist über ihn kam. Sehr viele Krankheiten sind so verursacht, die psychosomatischen Krankheiten, sehr oft. Es gibt Ausnahmen natürlich. Aber die sind mit geistlicher Dürre durch Ungehorsam gekoppelt. Nicht immer, aber sehr oft. Da muss man Weisheit haben zu unterscheiden. So fing es an, dass jedes Mal, wo Saul neuen Ungehorsam zeigte, da kommt der böse Geist über ihn. Merken Sie, wie ich es lese. Am folgenden Tag kam ein böser Geist über Saul, so dass er außer sich geriet ihm aus. David aber spielte die Laute. Wenn der böse Geist über Saul kam, war das seine Pflicht, wie er jeden Tag zu tun pflegte. Wahrscheinlich kam dieser böse Geist sehr oft. Man muss eben gucken, was in den christlichen Häusern geschieht, um das zu wissen oder nicht. Und Saul hielt den Speer in der Hand. Und Saul zückte den Speer, indem er dachte, ich will David an die Wand spießen. Innerhalb von einigen Tagen der großen Erlösung durch David versucht ihn der abgefallene Fürst Saul an die Wand zu spießen. Stellen Sie sich vor, im eigenen Haus. Geht oft so in vielen Häusern, nicht wahr? Da ist Mord im Herzen. Überlegen Sie, wo solche Mordgefühle herkommen. Wenn das gläubige Familien sind, die sowas haben, ist es meist ungehorsam, irgendwelcher Art. Deshalb die Frustration. Und David aber wich ihm zweimal aus. Da spielt er die Laute, ich war an der Wand, und da versucht Saul zweimal, ihn zu durchbeißen. Und er spielte nach dem ersten Mal weiter, und er probierte es das zweite Mal. Stellen Sie sich vor, so geht's zu. Und Saul fürchtete sich vor David. Das ist das zweite. 9 heißt es, er beneidete David. Und dann kommt Vers 12, er fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Und sehr viel Neid kommt von der Tatsache, dass der Herr mit anderen ist, mehr als man meint, dass er mit einem ist. Ist es nicht so? Tut mir sehr leid. Aber jedem ist der Weg offen. Und das ist der Weg des Gehorsams und des Trainings für das hohe Amt, das Gott vorgesehen hat für jeden von uns hier. Wissen Sie, wenn jeder von Ihnen hier in dieser Kirche mit so einem guten Pfarrer ausgebildet wäre für ein hohes Amt, könnten Sie die Stadt umwandeln. Das bin ich gewiss. Es wurde alles vereitelt mit David und Saul durch Sauls Neid. Und dann kam über ihn der Jähzorn. Und dann kamen zwei Versuche des Mordes. Alles dicht hintereinander. Und die geistliche Diagnose ist ungehorsam. Und das ist nicht, dass Gehorsam nötig ist für das Heil, denn das Heil ist ein Geschenk Gottes. Es kommt davon, dass die Disziplin des Gehorsams in dem Geheilten nicht wirkt. Also es ist nicht zur Erlösung da, sondern zum Training da, der Gehorsam. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Sonst verfallen wir in die Werkgerechtigkeit gewisser großen Kirchen, die Sie sehr gut, besser als ich in Europa kennen. Die haben eine Werkgerechtigkeit, das ist falsch. Aber eine Ausbildung, ein Training für hohes Amt, nachdem das Heil geschenkt worden ist, ist ganz bestimmt da. Und man muss diesen Unterschied haben, sonst verfängt man in die Irrtümer von gewissen Reformatoren, die verwechselt haben, Werke mit Gerechtigkeit. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Von Saul war er gewichen. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Nähe, und er setzte ihn zum Obersten über 1000, und er zog an der Spitze des Volkes außen ein. David hatte aber Glück auf allen seinen Wegen, denn der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass er so viel Glück hatte, überkam ihn ein Grauen vor ihm. Also zuerst Vers 9, Neid, dann Vers 12, Furcht, und dann Vers 15, Grauen, in ganz kurzer Zeit, vor einem Mann, der im Sieg Gottes lebt. Nur so kann man den Hass von abgefallenen Christen gegen die Christen, die sie ausbilden lassen, durch Leid verstehen. Nur so. Denn ein unerlöschbarer Hass ist oft da bei denen, die ihr Heil nicht behalten haben, wie am Anfang, gegen die, die es haben. Die verachten sie. Oh, ich könnte Ihnen ein Liedlein singen da, aber es ist nicht meine Aufgabe heute Abend. Wir gehen jetzt auf Vers 17 über. Und jetzt kommen Sie zu ein bisschen Psychologie. Die Psychologie ist sehr schön hier, aber erschütternd. Und Saul sprach zu David, hier, meine ältere Tochter, Merab. Kurz, zu sagen, Heiratsgeschichte, nicht wahr? Hier, meine älteste Tochter, keine Einladung. Nicht willst du sie haben oder sowas, fragt auch das Mädchen nicht wahrscheinlich. Die will ich dir zum Weibe geben. Sie ist mein Besitztum, nimmst du ihn, du nimmst sie. Ich halte das für ein bisschen kurz, nicht wahr? So hätte ich es nicht gemacht, aber alle Wille. Nur sei mir tapfer und führe die Kriege des Herrn. Haben Sie gemerkt, das ist, was er sprach. Das ist, was über seine Lippen kam. Jetzt kommt, was seine Gedanken waren dabei. Und die reimten sich nicht. Was er sagte, reimte sich nicht mit dem, was er dachte. Kennen Sie das? Saul dachte, meine Hand soll nicht an ihn kommen. An ihn komme die Hand der Philister. David aber antwortete Saul, wer bin ich und was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Tochtermann werden könnte. Obwohl die Frau ihm angeboten wurde, diese Tochter, hat Saul es mit der Absicht getan, David umbringen zu lassen in den Kriegen des Herrn. Ich gebe dir meine Tochter, damit du mehr Kriege führst. Wenn du mehr Kriege führst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du getötet wirst. Er dachte das, sagt es aber nicht. Kennen Sie den Unterschied? Man sagt etwas und im Herzen denkt man was ganz anderes. Sie sind ein Saul. Wenn Sie das tun, ich auch. Wenn ich das tue. Er war nicht lauter in seinen Gedanken. Und bedenken Sie noch etwas. Er tat, als ob, wenn David die Merab hat, dann müsse er die Kriege des Herrn führen. Und das ist so eine Karotte, um ihn anzustacheln, die Kriege des Herrn zu führen. Und in Wirklichkeit war er schuldig, Saul, ihr die Tochter zu geben. Denn es hieß, wenn jemand hingeht und den Philister Goliath tötet, der soll meine Tochter haben, soll steuerfrei sein und ganz gut haben in Israel. Also er tat ihm keinen Gefallen. Und dann tat er, als ob er Gefallen täte. Er war schuldig. Er hat es versprochen. Kennen Sie das? Die Leute machen einen schuldig für das, was einem zusteht. Ist auch ein Trick. Ein bisschen Psychologie. Ein Saul tut das, nicht ein David. David nimmt's hin. Sehen Sie, wie David das hinnimmt. Wer bin ich und was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Tochtermann werden könnte? Als aber die Zeit kam, da Mirab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel von Mehola zum Weibe gegeben. Das war alles eine Versuchung Davids gegenüber, David gegenüber, denn er hat ihr die Frau, die Tochter versprochen, die ihm zustand, und dann ihm nicht gegeben. Also eine Unverschämtheit, eine ganz große Unverschämtheit dem David gegenüber, auch dem Mädchen gegenüber, hat sie behandelt, seine eigene Tochter, als ob sie ein Stück Futter sei, nicht wahr? Einfach zu verschenken oder nicht zu verschenken. Eine Geringschätzung anderer Menschen. Davids und auch der Tochter. Geringschätzung vermeiden. Auch eine Tätigkeit der Psychologie von Saul. Geringschätzung von anderen Menschen. So. Aber hier kommt noch etwas. Ach, es ist schön, dies. Aber Michal, die Tochter Sauls, die war die jüngere Tochter, sie hatte David lieb. Er war ein hübscher Bub. Und als man Saul das hinterbrachte, Sie werden das Wort hinterbrachte und hinterbringen sehr oft finden in diesem Kapitel. Das war ein Klatsch, eine Klatschgesellschaft. Jeder musste mehr über den anderen, als der Betreffende selber wusste über sich selbst, nicht wahr? Und das geschah alles hintenrum viermal, nicht wahr? Dass man nie wusste, was wirklich gesagt wurde. Es wurde nie geschrieben, sondern telefoniert oder hinter vorgehaltener Hand weitergesagt. Lesen Sie das. Sie hatte ihn lieb. Und als Saul das hinterbracht wurde, war es ihm recht. Denn er dachte nämlich, dies, was er nicht sagte, sondern was er dachte, ich will sie ihm geben, dass sie ihm zum Fallstrick werde, an die Hand der Philister an ihn komme. Warum denn? Diese Michal war ein hübsches Mädchen, aber sie war in ihrem Herzen Jehova, ihrem Gott, nicht treu. Sie hielt die Teraphime im Haus, die Götzen, Schutzmasken und all diese Dinge hatte sie in ihrem Haus, was verboten war nach dem Gesetz Mose. Und er dachte, Saul, wenn er sie zur Frau hat, ich weiß, meine Tochter ist nicht fromm, sie wird seine Frömmigkeit zunichte machen. Gut, sie soll seine Frau werden, das ist mir recht, dass sie ihn lieb hat. Denn wenn der Herr nicht mehr mit ihm ist und er mit ihr dem Herrn gegenüber abfällt, dann werde ich keine Mühe haben, die Philister werden ihn töten, denn der Herr will ihn nicht mehr schützen. Also eine Denkweise. Er sagte das nicht. Aber das dachte er. Wenn man anders redet, als man denkt, kann das sehr gefährlich werden. Nicht, dass man alles rausplappert, was nicht rausgeplappert werden soll. Aber man muss sehr vorsichtig sein, dass man das nicht begeht, was Saul getan hat. Ein wenig Psychologie ist in diesen Dingen gut. Jetzt geht weiter. Und Saul gebot seinen Dienern, redet heimlich mit David und sagt, also ich sag's nicht, aber geht herum zu ihm und flüstert ihm ins Ohr. Nicht offen miteinander reden, sondern hintenrum. Munkern, nicht wahr, an all diese Dinge. Und, heimlich mit David und sagt, siehe, der König hat Gefallen an dir.
Was?
Zweimal versucht ihn an die Wand zu spießen. David wusste das. Und mit so einer plumpen Lüge kommen sie. Unglaublich. Doch ist die Sünde sehr dumm. Der König hat Gefallen an mir. Wer wusste besser, dass das nicht der Fall war als David? Aber er hat nichts gesagt. Er nahm es zur Kenntnis. Und er wusste, mit wem er umging. Warum musste er das alles lernen? Er war ein einfältiger, frommer, ergebener junger Mann. Und er musste lernen, um König zu sein, auch über das Volk Gottes, dass das Volk Gottes sich sehr oft benimmt wie das Volk des Satans selber. Lüge, Hass und Trug bei den Kindern Gottes. Und David musste das lernen, dass sie wirklich so sind, wenn er König werden sollte über diese Dinge. Dies war ein Teil seines Trainings, um das zu lernen. Und wissen Sie, es ist genau das Gleiche mit uns. Ich neige auch sehr dazu, weil ich eine sehr direkte, offene, liebe, gläubige Mutter hatte. Ich musste das auch lernen, dass man nicht alles allen Menschen sagen kann. Man nimmt es zur Kenntnis und verdaut es und überlegt es im Herzen. Aber darauf fällt man nicht ein. David wusste das ganz genau, hat es erlebt. Siehe, der König hat Gefallen an dir, sowas. Und bei all seinen Dienern bist du beliebt. Das stimmt. So mischt man Wahrheit mit Lüge. Und die Dummen meinen, dass alles Wahrheit ist. Was habe ich gehört gestern, als ich im Moment Zeit hatte in der Universität, was da geredet wird im Bundeshaus? Und meist ist es, entschuldigen Sie, meist ist es eine Mischung und eine bewusste Mischung, 50% Wahrheit mit 50% Lüge und die Dummen fallen rein. Denn die Wahrheit ist nur da, um die Lüge glaubhaft zu machen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Oder bin ich zu hart? Sie, meine liebe Frau, guckt zu mir. Nicht zu hart sein, lieber Mann. Also, liebe Freunde. Du bist beliebt bei all seinen Dienern. So werde doch nun des Königs Tochtermann. Und die Diener Sauls redeten so zu David. David aber sprach zu ihnen, dünkt das euch etwas Geringes, des Königs Tochtermann zu werden, wo ich doch ein armer und ein geringer Mann bin? Mitten in all diesen Intrigen, sagt ihr lieben Leute, diese Ehre in die königliche Familie zu kommen, obwohl die königliche Familie König ist. Ich bin nur ein armer, geringer Mann. Ich muss viel lernen. Also die Demut ist durchsichtig, ist transparent, nicht wahr, bei David? Ein Mann nach Gottes Herzen. Unser guter Freund Dr. Max Türkauf in Basel, der hat einen Slogan geprägt in letzter Zeit, dass wir Mut bekommen sollten zur Demut. Und da ist eine ganz große Wahrheit dabei. David war mutig und mutig zur Demut. Ich bin ein geringer Mann. Die Diener Sauls hinterbrachten das ihm auch. Es war alles Spionagenintrige, wie in der KGB, nicht wahr? Und sprachen, entschuldigen Sie, das hätte ich nicht sagen müssen, mein Computer war auf Autopilot und redete von selber. Das und das hat David gesagt. Und da sprach Saul, sage so zu David, wiederum geht's hintenrum. Also es ist Intrige. Hintenrum, sehr gesagt zu David, der König begehrt aber keinen anderen Brautpreis. Du hast gesagt, du seist arm. Das war sicher ein Wink, dass du nichts bezahlen kannst für das Mädchen. Daran soll es nicht liegen, dass du nichts bezahlen kannst. David meinte das gar nicht, so viel ich sehen kann. Deshalb
öffnet sich noch eine Falle für David. Und eine ganz schreckliche Falle. Furchtbar, das zu nennen. Aber hier ist es. Der König begehrt keinen anderen Brautpreis als 100 Vorhäute der Philister. Wer hätte sowas ausgedacht? Du musst doch ein ganz dreckiger Mensch sein. Entschuldigen Sie. In solchen Intrigen findet man Sachen, die nicht über die Lippen gehen können. Und so war es hier. Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs sich zu rächen. Das ist, was er sagte. Saul aber gedachte, David durch die Philister zu Fall zu bringen. Schick ihn hin, dass er 100 Philister töten muss und dann die Vorhäute bringen. Und dann vielleicht wird ein Philister ihn töten. Die ganze Sache, alles, was Saul dachte, war darauf hingerichtet, David aus dem Weg zu räumen. So ging das. Eine fixe Idee. Als nun seine Diener David diese Worte hinterbrachten, war David zufrieden. Er sagte, also wenn es daran liegt, dass ich mutig bin, Geld habe ich nicht. Also gut. So machte sich David aus und er zog mit seinen Leuten hin. Und er musste sowieso die Kriege des Herrn führen und die Philister griffen das Land ständig an und stahlen ihnen Weizen und Korn und alles. Und er erschlug 200 Mann unter den Philistern. Schrecklich. Und David brachte ihre Vorhäute und legte sie dem König vollzählig vor, um des Königs Tochtermann zu werden. Und er gab ihm Saul seine Tochter Michal zum Weib. Und er gab sie nur, weil er meinte, sie würde ihn zu Fall bringen. Das war der Grund. Also seine Absichten waren immer schief. Na, Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war und dass ganz Israel ihn liebte, da fürchtete er sich noch mehr vor David. Zuerst beneidete er ihn, Vers 9, und fürchtete er sich, Vers 12, vor ihm, und dann hatte er Vers 15 für ihn Grauen, und jetzt heißt es, dass er ihn hasste, als Saul sah das und erkannte, dass der Herr mit David war und das ganze Israel ihn liebte, da fürchtete er sich noch mehr vor David. Und so wurde Saul Davids Feind für alle Zeit. Jetzt ist es aus, fertig. Und die Fürsten der Philister zogen zu Felde, so oft sie aber auszogen, hatte David mehr Glück als alle Diener Sauls. Und so wurde sein Name hoch geehrt. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir noch eine geistliche Lehre bekommen können heute Abend in Kapitel 19. Dies ist sehr, sehr wichtig für uns alle. Hier ist ein ganz großes geistliches Geheimnis. Nun redete Saul zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Dienern davon, David zu töten. Da gab es nicht nur hintenrum durch Intrigen, da ging er vorne raus zu seinen Leuten und sagte, ihr habt mich beschlossen, David zu töten. Also jetzt geht's ins Offene. Aber Jonathan, der Sohn Sauls, war David sehr zugetan. Darum hinterbrachte Jonathan dies David und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen früh in Acht, verstecke dich und bleibe verborgen. Ich aber will hinauskommen und neben meinen Vater treten, auf dem Felde, wo du bist, und will mit meinem Vater von dir reden. Und was ich da etwa erfahre, das will ich dir kundtun. Und Jonathan redete zu Davids Gunsten bei seinem Vater, Saul, und sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat sich nicht wider dich vergangen, und sein Tun ist dir sehr nützlich gewesen. Nun, das war sehr mutig von Jonathan, das zu tun. Denn er hat gewusst, dass Saul versucht hatte, David zweimal an die Wand zu spießen, als der böse Geist über ihn kam, als David Sieg hatte. Doch hat David, um den Mann, der zu Tode verurteilt war von Saul, den Mut gefasst, Saul zu sagen, du darfst David nichts tun, denn er hat nichts Böses getan. Also war sehr mutig von dem Sohn von Saul, muss man auch sagen. Nun, sagte er, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat sich nicht wider dich vergangen, sein Tun ist dir sehr nützlich gewesen. Und er hat doch sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und so hat der Herr ganz Israel einen großen Sieg verliehen. Du hast es mit angesehen und du hast dich gefreut. Stimmt's oder stimmt's nicht? Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Er redete sehr direkt, nicht hintenrum. Sehr mutig. Und da hörte Saul auf Jonathan. Und er schwur, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Überlegen Sie das, meine lieben Freunde, sehr, sehr genau, diese Antwort. Ich komme darauf zurück. Er soll nicht sterben. Nun rief Jonathan den David und tat ihm alle diese Worte kund. Und dann führte Jonathan den David zu Saul, und er blieb wieder bei ihm, wieder zuvor. Was ich da vermisse, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, er hat bei dem Herrn geschworen, diese sündigen Gedanken eines Mordes an seinem Diener David, er hat diesen Gedanken abgesagt, darf ich jetzt sagen, ohne Buße. Er sagt, ich tue es nicht, aber es tat ihm nicht leid. Er hat nicht gesagt, es tut mir leid, dass ich David, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, dass ich sein Leben gefährdet habe, zweimal habe ich versucht, ich muss Buße tun, weil ich ein potenzieller Mörder bin. Und wenn David nicht flink gewesen wäre, hätte ich ihn ermordet. Und das ist die Tat eines Mörders. O Herr, ich tue Buße in Sacktuch und Asche. Keine Spur davon. Er sagt, gut, logisch, was du sagst, er hat nichts getan, ich tue es nicht. Aber die sündhafte Natur, diese Gedanken und diese versuchten Taten, hat er nicht eingesehen. Und wissen Sie, in gläubigen Kreisen gibt es oft sehr wenig Erkenntnis von der Tatsache, dass wir durch die unreinen Gedanken unserer Herzen und durch die bösen Taten unserer Hände den Heiligen Geist betrüben. Und da muss Buße getan werden. Und ich glaube, dass auf dem Land, in Europa und überall in der Welt, wir haben uns abgewandt von vielen Sünden, die begangen worden sind in der Vergangenheit. Aber ob Sacktuch und Asche geeignet wäre, unseren Zustand der Sünde gegenüber wiederzugeben, weiß ich nicht. Als Saul sagte, gut, ich tue es nicht, hast ja recht, war keine Herzensgebrochenheit dort. Er war auch hier ein ungebrochener Mann. Die Sünde hat ihn nicht erschüttert. Er ging zur Tagesordnung über, und Sie sehen, er machte gleich weiter, obwohl er bei Jehova geschworen hat, es nicht zu tun. Dann wollen Sie ganz sicher sein, meine Damen und Herren, und ich will auch bei mir an meiner Stadt das Gleiche tun, dass die Sünden, die ich und die Sünde, die mir anhaftet, mir ein Ekel und ein Gräuel ist. Das ist, wo es fehlt, dass der Mensch die Sünde hasst. Und das finde ich nicht bei Saul. Meinen Sie nicht? Ich glaube, dass sehr eine bittere Wurzel von manchem Übel in dem Reich Gottes ist, unter heutigen Christen. Und wird sehr selten ausgelegt in der Sonntagspredigt oder in der Bibelstunde. glaube, das ist unser großer Mangel da. Also war wie zuvor. Und wie war es zuvor? War das auch schön. Er sagt hier, dann führte Jonathan den David zu Saul und er blieb wieder bei ihm wie zuvor. War das begehrenswert? Immer auf der Acht in der Haltung sein muss, pass auf, gib Acht, er wird dich an die Wand spießen. Er kam zurück in den alten Zustand. War keine Buße. Jetzt geht's weiter. Als aber der Krieg wieder ausbrach, das war ein Wendepunkt, und da gibt's immer Kriege bei Wendepunkten. Als aber der Krieg wieder ausbrach, zog David aus zum Kampf gegen die Philister. Es war nicht Saul. Saul hatte so viel Kampf in sich, dass David der Mann war, der Kraft nach außen hatte. Der Mann, der keinen Sieg hat im Herzen, der kann nicht Siege nach außen gewinnen. Das kann nur der Mann, der Sieg hat im Herzen wie David, der kann die Siege nach außen gewinnen. Und Saul war nicht ein solcher Mann. Die Philister brachten ihnen eine schwere Niederlage bei, so dass sie vor ihm flohen. Und da kam ein böser Geist vom Herrn über Saul. Er konnte es erstens nicht sehen, dass David in dem Sieg Gottes lebte und die Siege des Herrn ausgefochten hatte, um Israel zu retten. Das konnte er nicht sehen. Und weil er dann erfüllt war von diesem Neid und erfüllt war von dem Geist des Ungehorsams und der Unbußfertigkeit, kam der böse Geist wieder über ihn. Man sieht, wie die äußeren Umstände diese psychosomatische Krankheit vom bösen Geist mit sich brachte. Seine Seele war krank. Und deshalb war er ganz krank und der böse Geist kam über ihn. Und als da kam ein böser Geist vom Herrn über Saul, als er den Speer in der Hand in seinem Haus saß, während David die Arbeit getan hat, während David die Leute die Laute spielte. Und Saul versuchte David mit dem Speer an die Wand zu späßen. Genau das Gleiche wieder. Keine Buße. Eine intellektuelle Abwendung von Sünde ist nicht genug. Es muss eine Herzensabwendung von Sünde sein, um genug zu sein. Sonst fällt man in die gleichen Sünde wieder, die dann noch schlimmer werden. Als er den Speer in der Hand in seinem Haus saß, während David die Laute spielte, David versuchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Der jedoch wich Saul aus, so dass er den Speer in die Wand stieß. Da ging es weiter dieses Mal. Da hat wirklich einen Schlag getan nach ihm und ging der Speer in die Wand. Das sind Zustände zu Haus, wo kein Sieg ist. Nicht wahr? Das sind die Zustände. David aber floh und entrann. Und in dieser Nacht sandte Saul Boten nach seinem Haus zu David, ihn zu bewachen, damit er ihn am Morgen töte. Er probiert ihn zu töten, ist ihm missglückt. Er sagt, gut, mach ich morgen. Keine Spur von Buße. Michael aber, Davids Weib, Tochter Sauls, verriet es ihm und sprach, wenn du diese Nacht dein Leben rettest, so wirst du nicht rettest, wirst du morgen umgebracht. Michael aber ließ ihn durch das Fenster hinab. Und er floh und entrann. Danach Michael, den Teraphim, das ist die Maske von den Gottheiten, von denen ich gesprochen habe, zeigte, wo ihr Herz war, denn das war verboten. Andere in Israel haben es auch getan. Und legte ihn aufs Bett, das Geflecht von Ziegenhaaren, aber legte sie zu seinen Häupten und sie deckte ihn mit der Decke zu. Wenn man Kinder hat, solche Geschichten, wenn sie so 3, 4, 5, 6, 8, 9 Jahre alt sind, das kann man so ausschmücken. Wunderbare Geschichte für Kinder. Wie David zum Fenster rauskam und die Teraphim nicht wahr ins Bett gelegt werden und dann hatte sie Ziegenhaar zu seinen Häupten gelegt, ihn schön zugedeckt und sah aus, als ob eine Kranke zu Bett liegt, nicht wahr? Also ganz, ganz wunderbare Geschichte. Meine Kinder kennen alle diese Stellen und können sie anwenden. Er legte ihn aufs Bett, das Gefecht von Ziegenhaaren legte sie aber zu seinen Häupten, deckte ihm mit der Decke zu. Da sandte Saul Boten, David zu holen. Sie aber sprach, er ist krank. Dann nahm sie, als echte Tochter Sauls, es nicht so ernst mit der Wahrheit. Sie hätte anders sagen können. Er ist spazieren gegangen oder so etwas, nicht wahr? Aber nein, sie zog es vor und log. Nun, es war eine Notlüge, wenn sie wollen, aber das entschuldigt die Sache nicht. Er ist krank. Saul aber sandte die Boten nochmal, nach David zu sehen, und sprach, bringet ihn mitsamt dem Bett zu mir herauf, dass ich ihn töte. Als aber die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim auf dem Bett und das Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten. Sie können ihre Bestürzung sehen, wie sie reingekommen sind, das Bett mitzunehmen mit dem Kranken drauf. Wo sie es haben sie ein bisschen geguckt unter die Bettdecken und da lag die Puppe. Wunderbar für Kriegsleute, sie so reinzulegen, nicht wahr? Es gibt sehr guten Stoff für junge Ohren, das kann ich Ihnen schon sagen. Ja, da sprach Saul zu Michael, warum hast du mich so betrogen? Als ob Saul niemanden je betrogen hätte. Wer betrügt, wird betrogen. Warum hast du mich betrogen? Du hast meinen Feind laufen lassen. Und sein Feind war ihr Mann. Was sind das für unmögliche Umstände dort? Dass er entrinnen konnte, Michael, erwiderte Saul, er sprach zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. Wiederum eine Erfindung. Tochter von einem Vater, nicht wahr? So ist sie erzogen worden. Ich entschuldige es nicht, sie war eine Lügnerin. Deshalb wollte es Saul haben, dass David sie zur Frau bekommt. Er kannte das Mädel. Und wenn du seine Frau bist, dann ist es denen mit deiner Frömmigkeit. Denn sie log nach rechts und links, dieses Mädchen. Obwohl sie ein sehr hübsches Mädchen war. Schönheit schützt nicht vor Lügen, nicht wahr? David aber floh und entrann. Und er kam, wohin würde der arme Mann entrinnen? Er entrann zu Samuel. Samuel war derjenige, der ihn gesagt hat. Und jetzt sagte, bin ich am Ende. Hier bin ich heimatlos. Ich darf nicht zurückgehen zu meinen Eltern, denn da wird Saul mich dort suchen und töten. Und er hat mehr Soldaten als ich. Ich habe niemanden. Und da ging er zu seinem geistlichen Vater, zu Samuel nach Rama, und er sagte ihm alles. Darf ich Ihnen sagen, wie schön das ist, wenn man einen älteren Freund hat, zu dem man gehen kann, wenn man ratlos ist und ihm alles sagen kann. Und man weiß, dass er Zeit dafür hat und Verständnis und noch dazu Rat. Und er nahm ihn in sein Haus auf. Und dann zu Samuel nach Rama sagte ihm alles, was ihm Saul getan hatte. Und er ging mit Samuel hin und sie wohnten zusammen im Prophetenhaus. Den königlichen Palast tauschte er aus mit dem Prophetenhaus. Das gerade, was er brauchte. Wenn Sie am Ende Ihrer Wege sind und nicht wissen, wohin, wie der arme, gute David am Ende seiner Kräfte war, da ging er zum Prophetenhaus. Da, wo die Gläubigen sind, die Gottes Rat kennen. Und da findet man den Trost und die Weisheit und den Rat, den man braucht. Es wurde aber Saul hinterbracht. Hier fängt KGB wieder an. Er wurde dem Saul hinterbracht. Siehe, David ist im Prophetenhaus zu Rama. Und da sandte Saul Boten, David zu holen. Als nun die Schar der Propheten in Verzückung sah, als sie nun die Schar der Propheten in Verzückung sahen, da muss man bedenken, dass das etwas ist, was heute wieder aufbricht, diese Verzückungen, Aber heute, weil man nicht die Disziplin hat, in Sinnesentzug zu gehen, macht man es mit Drogen. Aber Sinnesentzug bringt mit sich, dass echter Sinnesentzug bringt mit sich, dass die fünf Sinne ihre Funktion nicht mehr ausüben. Man geht in die Stille, vielleicht in ein Kämmerlein, die Augen sehen nichts. Man geht in das Kämmerlein, schließt die Tür und die Ohren hören nichts. Die Nase riecht nicht, der Mund schmeckt nichts, man fastet. Und die Propriozeption ist da, dass sie meist vor dem Herrn lagen, oft auf dem Boden, ganz stehen. Wenn dann der Apparat hier oben, das Computersystem, so entlastet wird, dass die fünf Sinne keine Impulse da rein speisen in das Bewusstsein, dann wird der ganze Apparat still. Und wenn der Apparat still ist, kann man das leise Säuseln hören. Man macht es verbotenerweise nach der Heiligen Schrift mit Drogen. Und da stillt man alles mit Drogen. Und da geraten die Leute in einen Zustand des Heils, was hier als Verzückung gemacht wird. Aber wissen Sie, sehr viele werden es bezeugen, denn ich weiß, dass es wahr ist, aus eigener Erfahrung, dass wenn man eine stille Zeit hat mit der Frau, vielleicht fastet, Tag, oder was man kann, je nachdem man die Kräfte hat, wenn man auf Reisen ist, kann man es nicht tun. Wenn man das tut und das ganze Radiosystem hier still wird, dann kann man den ganz schwachen Sender aus den Transzendenten hören. So funktioniert es. Ich habe es beschrieben in meinem Buch Ursachenbehandlung der Drogenepidemie. Und der Mensch hat es nötig, die fünf Sinne zu benutzen. Wenn ich nichts sehe, eine Zeit lang, werde ich verrückt. Ich muss die Berge sehen. Wenn ich in Chicago bin, sehe nur Neonlampen. Das macht mich verrückt. Wenn ich nie schöne Musik höre, meine Frau ist Musikerin, wenn ich das nicht habe, kommt die Zeit, wo ich sage, Liebchen, spiel doch ein bisschen Schönes. Und da ist das Ohr gesättigt davon. Wenn ich sehr Hunger habe, dann muss ich Wiener Schnitzel oder sowas haben, dass die Zunge, der Gaumen befriedigt wird. Aber darf ich Ihnen jetzt was sagen? Wenn Sie nie die Gegenwart Jesu am Thron Gottes in der Stille erfahren, werden Sie ungesund. Wir sind so gebaut, dass wir in das stille Kämmerlein gehen müssen, um ein Interview mit dem Vater zu haben. Wenn wir das nicht tun, werden wir frustriert. Und deshalb nehmen die Leute Drogen, weil die Drogen das künstlich tun, was man mit Disziplin normal und erlaubt tun kann. Die Drogen sind toxisch, Sinnesentzug ist nicht toxisch. Und deshalb die Gefahr der heutigen Generation, die sind gebaut für Gott und haben ihn nicht. Und deshalb probieren sie mit künstlichen Mitteln das Transzendente zu erfahren und sinneserweiternde Drogen einzunehmen. Das ist, was hier geschehen ist. Im Prophetenhaus waren sie stille vor Gott und sie haben ein Hai im guten Sinne des Wortes. Auf ganz natürliche Art und Weise haben sie verkehrt mit Gott. Das ist eine Realität, die heute ausgestorben ist und nur künstlich ersatzmäßig bekannt. Also Saul, er sah, als sie nun die Schar der Propheten in Verzückung sahen und Samuel ihre Spitze, da kam der Geist Gottes über die Boten, dass sie auch in Verzückung gerieten. Es ist ansteckend, das wissen wir. Ob es gut ist oder schlecht, steht nicht hier. Als man aber Saul das meldete, sandte andere Boten, und auch die gerieten in Verzückung. Und da sandte er noch zum dritten Mal Boten, und auch sie gerieten in Verzückung. die verloren die Kraft über ihre Muskeln. Und das ist, was Gott tun wollte, um David zu schützen. Nun ging er selbst, Saul, nach Ramah. Und als er zur Tennenzisterne auf der Karnenhöhe kam, fragte er, wo sind Samuel und David? Man antwortete im Prophetenhaus zu Ramah. Und als er nun von dort nach dem Prophetenhaus in Ramah ging, kam der Geist Gottes auch über ihn. Und er war auf den ganzen Weg in Verzückung. Nun, für ihn war es ein Gericht, denn er war nie fähig, die Gegenwart Gottes zu ertragen. Es war für ihn ein Gericht, was für die anderen ein Segen war. Ein sündhafter Mensch hat Kontakt mit dem Vater des Lichtes, und da ist er wahnsinnig geworden. Er hat seine Kleider ausgezogen, lag und tobte die ganze Nacht. Was gut war für den Propheten Samuel und David, war Gift für den Mann, der nichts verstand wegen seiner Sünde von diesen Dingen. Und auch er zog seine Kleider aus, und auch er war in Verzückung vor Samuel und lag nackt an jenem Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, hieß auch Saul unter den Propheten. David aber floh. Er wusste, wenn er zurückkommt, dann wird er seine Absichten, weil er unbußfertig war, seine Absichten durchführen. Und er floh aus dem Prophetenhaus in Ramah. Soweit die Geschichte für heute Abend. Jetzt wollen wir zusammen beten. Oh Herr Jesus, wir danken dir, dass du auch uns ausrüsten willst zu den höchsten Diensten im höchsten Reich, im Himmelreich, bei dir, zu deiner Rechten. Und dass wir umgewandelt werden sollen in deine Ebenbildlichkeit, durch die Sicht deiner selbst im Wort Gottes. Ich danke dir für David, den Mann nach deinem Herzen. Hilf du, dass wir dadurch zu Männern und Frauen werden, die nach deiner Ebenbildlichkeit sind. Wir bitten dich herzlich darum. Segne uns dieses Wort. Segne unser Leben. Mach uns fruchtbar in dieser Stadt. Du siehst die Not hier. Und rette du viele Menschen raus, nicht nur zum ewigen Leben, sondern zur Ehre und Preis, Tätigkeit, Fruchtbarkeit in deinem Reich. So segne uns diese Nacht und sei du bei uns. Amen.